Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Zu Gast ist heute die Denkerin, Rednerin und Autorin Kübra Gümüşay. Moin, Frau Gümüşay.
Moin, hallo.
Sie beschäftigen sich auch damit, in welche Kategorien wir Menschen, andere Menschen einordnen. Und da habe ich mal an uns beide gedacht, so auf den ersten Blick teilen wir eine Menge. Also wir sind beide Frauen, wir wurden beide in Hamburg geboren, unsere Eltern wurden woanders geboren, wir machen irgendwas mit Medien. Das haben wir gemeinsam. Andererseits könnte man sagen, ich bin Bio-Deutsche, eine Alman, Sie sind Deutsch-Türkin, Sie sind religiös, ich nicht. Und außerdem ja, gehören wir verschiedenen Generationen an. Was meinen Sie, welche Rolle wird das spielen für unser Gespräch?
Das kann eine Rolle spielen in dem Moment, in dem die jeweilige Person die eigene Perspektive verabsolutiert und nur aus der eigenen Perspektive heraus auf die andere Person schaut und sie als fremde Person versucht zu inspizieren, um eine Ahnung davon zu bekommen, wie Menschen, die jünger, türkeistämmig, weiblich und religiös denn allgemein so sind, dann kann das Gespräch ein Gespräch werden, was nicht wirklich aus Zuhören besteht und aus einer Begegnung besteht und wo die Fragen nicht wirklich Neugier geleitet sind auf einer menschlichen, respektvollen Ebene, sondern vielmehr einer Inspektion dienen. Aber wenn es dann darum geht, einander mit Perspektivbewusstsein zu begegnen, also dem Bewusstsein dafür, dass die eigene Perspektive nur eine von vielen Millionen, Milliarden Perspektiven auf die Welt ist und man Neugier auf die Perspektive der anderen Person hat, um diese Perspektiven zusammenzubringen, zu schauen, wo unterscheidet man sich, wo verbindet man sich, welche Perspektiven führen dazu, dass man gemeinsam zu einem vollständigeren Bild von dem kommt, was man beschreibt und umfasst, dann kann das etwas sein, was einen bereichert und den Horizont erweitert.
Na, dann bin ich mal gespannt auf unser Gespräch. Kübra Gümüşay ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Sie wird in wenigen Tagen 32. In der Öffentlichkeit, also in der Presse, im Netz, in Talkrunden äußert sie sich seit rund 10 Jahren. Und vor kurzer Zeit hat sie ihr erstes Buch veröffentlicht, das hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur auch ausführlich behandelt wurde. Und darin geht sie der Frage nach, wie wir offen und respektvoll miteinander sprechen können. Frau Gümüşay, mein Eindruck war, dieses Buch hat eine Person geschrieben, die eine engagierte Idealistin ist, eine, die die Welt verbessern möchte. Erkennen Sie sich da wieder?
Ja, und gleichzeitig frage ich mich, ob nicht ganz viele Menschen eigentlich das sind und ihren Optimismus vielleicht im Alltag verstecken müssen. Aber ich denke, man kann nicht sich in der Gesellschaft engagieren, wenn man nicht eine optimistische, idealistische Vision hat, nach der es sich lohnt zu streben, die Welt so, wie sie ist, zu akzeptieren, mit all ihren Missständen und dem Leid und dem Schmerz. Das wäre für mich kein erfülltes Leben.
Waren Sie schon immer so?
Ja, tatsächlich schon in sehr jungen Jahren. Ich war sehr früh auch schon engagiert in der Schulzeit. Ich war Schulsprecherin auf Schülervertretungsebene, sehr aktiv auf Landesebene, auf Bundesebene und sogar auf europäischer Ebene. Und das alles in den ersten 15, 16 Jahren meines Lebens. Und danach halt auch journalistisch sehr früh engagiert und habe früh gearbeitet. Aber halt immer angetrieben, dadurch die Welt ein Stück weit besser zu machen und gar nicht im Glauben, dass ich die Welt besser machen kann, sondern immer zu schauen, was kann ich zusätzlich tun. Also nicht nur, was quasi vorgeschrieben zu meinem Verantwortungsbereich gehört, sondern auch nach rechts und links zu schauen, um zu gucken, wo kann ich mit anpacken.
Wollten Sie mal Lehrerin werden?
Nee, das nicht. Ich wollte ganz früher Ärztin werden, aber gar nicht so sehr, glaube ich, weil ich das wollte, sondern weil in vielen migrantischen Familien die größte Hoffnung von Eltern häufig ist, dass die Kinder Ärztinnen oder Ärzte werden, weil dieser Beruf ein sehr angesehener Beruf ist, global und nicht nur in bestimmten Ländern.
Chandodua Ochu hat mal so schön gesagt von ihren ghanaischen Eltern, die hatten den Auftrag an die Kinder, Lawyer, Doctor or Disgrace to the Family. Also entweder Arzt, Anwalt oder eine Schande für die Familie.
Ja, richtig. Wir sind 5 Geschwister und meine Eltern hatten wirklich diese Hoffnung, dass irgendeines der Kinder am Ende diesen Beruf ergreifen würde. Und wir haben eine Anwältin in unserer Runde, aber alle anderen haben sozusagen das abgelehnt. Bis Nummer 5, unser Jüngster, der hat dieses Jahr die Prüfung abgelegt, die Medizinerprüfung. Und eventuell geht der Traum meiner Eltern in Erfüllung.
Ich habe so gefragt, ob Sie mal Lehrerin werden wollten, weil ich in Ihrem Buch auch das dringende Bedürfnis wahrgenommen habe, sich zu erklären, also anderen etwas zu erklären. Sie arbeiten ganz häufig mit Vergleichen. Das ist so wie oder stellen Sie sich vor, dass der Titel ist so ein bisschen abschreckend, glaube ich, Sprache und Sein, aber es gibt da jetzt keine Heidegger-Interpretation, sondern ja, viele persönliche Geschichten auch, also von Ihnen, aber auch von anderen. Und das kreisen so um die Frage, wie wir sprechen und denken, dass sich möglichst niemand ausgeschlossen fühlt. Jetzt gibt es ja immer diese beliebte Frage, warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Ich würde gerne noch mal die Betonung so ein bisschen anders setzen. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben?
Ich wollte auch mit der Art und Weise, wie ich dieses Buch geschrieben habe, vorleben, dass diese sehr polarisiert und aufgeheizt und kontrovers diskutierten Themen in unserer Gesellschaft gar nicht so kontrovers und polarisiert und emotional hoch erhitzt diskutiert werden müssten. Dass es möglich ist, sehr besonnen an diese Themen heranzugehen. Denn am Ende des Tages beschreiben diese Missstände ja gesamtgesellschaftliche Missstände. Und wir alle sollten ein Interesse daran haben, sie zu betrachten, sie zu analysieren, sie zu sehen, sie zu besprechen und am Ende auch sie zu lösen. Und deshalb habe ich diesen Weg gewählt, wo ich mit den Menschen, die dieses Buch lesen, am Anfang versuche, mich langsam an die Architektur der Sprache heranzutasten und mit ihnen dieses Gebäude zu erfühlen, sodass sie die Mauern fühlen können, die sich durch unsere Gesellschaft ziehen, sodass sie sehen können, wie sie manchmal zwischen ihnen und anderen Menschen stehen, wie manchmal Menschen eingemauert sind und dass es etwas gibt jenseits dieser Mauern unserer Sprache. Und dass es an uns liegt, Türen einzubauen und Fenster einzubauen und Decken aufzureißen und die Welt da draußen uns zu erschließen.
Seit wann beschäftigen Sie sich mit der Sprache, Frau Gümüşay?
Intuitiv sehr früh, aber wirklich bewusst tatsächlich erst im Erwachsenenalter. Aber als ein Mensch, der unterschiedliche Sprachen spricht, ich bin bilingual aufgewachsen, also nicht ganz, muss man dazu sagen, Türkisch war meine erste Sprache, aber die wichtigsten Jahre meiner Kindheit und Jugend habe ich bilingual verbracht, im Türkischen und im Deutschen, und habe diese Sprachen sehr stark voneinander getrennt. Und aber immer wieder bin ich gegen die Mauern der jeweiligen Sprachen gelaufen, wenn ich etwas ausdrücken wollte für die, für ein Gefühl, für ein Phänomen, für einen Eindruck, für das es in einer anderen Sprache keine Übersetzung gab. So ein schönes Beispiel aus dem Deutschen ist doch. Und immer wieder gab es Situationen im Türkischen, wo ich doch sagen wollte, aber nicht konnte. Und da muss man einen ganzen Satz bilden, um der Person zu widersprechen. Und das ist so schön im Deutschen, dass man widersprechen kann mit einem sehr, ja, körperlichen Doch. Und aber im Türkischen gibt es Wörter, die ich dann im Deutschen vermisst habe. Es sind dann zum Teil ganz konkrete Gefühle, wie zum Beispiel das Wort Muhabbet, das Wort beschreibt die Liebe und die Zuneigung, die zwischen zwei Menschen entstehen kann, aufgrund eines sehr intensiven Gesprächs. Das kann nur ein Gespräch meinen, manchmal auch die Beziehung zwischen zwei Menschen meinen. Aber diese Zuneigung, die zwischen zwei manchmal fremden Menschen entstehen kann durch ein sehr intensives Gespräch, dieses Gefühl ist für mich so wertvoll. Und das habe ich immer wieder im Deutschen vermisst.
Wie heißt das Wort?
Muhabbet.
Schön. Schöne Idee, also dafür überhaupt ein eigenes Wort zu haben. Ich erzähle Ihnen mal ein kleines Erlebnis, was ich neulich hatte in einer Drogerie mit der türkischen Sprache. Also nicht, dass ich irgendwie Türkisch könnte. An der Kasse saß eine junge Frau und die beriet eine ältere Dame auf Türkisch. Ging darum, was für eine Creme dies oder das. Und die sprachen also Türkisch miteinander so. Dann war ich dran und sie sprach vollkommen flüssig Deutsch mit mir. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Mensch, das ist aber schön, dass Sie zwei Sprachen so beherrschen, toll. Ja, sagte sie, aber das Türkische ist nicht so gut.
So habe ich auch früher gefühlt. So als ich als Jugendliche das erste Mal, wie ich mich für ein Praktikum bewerben wollte und meinen Lebenslauf aufschrieb, gab es sozusagen die Zeile mit Sprachen, welche Sprachen sprechen wir und kennen wir. Und ich habe dann lange gegrübelt, ob ich jetzt neben Deutsch und Englisch und meinem grottigen Latein auch noch Türkisch aufführen sollte und habe mich damals dagegen entschieden, weil ich das Gefühl hatte, die türkische Sprache ist keine Sprache, die man spricht, sondern eine Sprache, die man verlernt. Weil überall in meinem Leben nicht damals in der deutschsprachigen Öffentlichkeit sozusagen, ob nun auf dem Schulhof oder wenn ich in der Arztpraxis war oder irgendwo anders, immer wieder gesagt bekommen habe, Türkisch wird hier nicht gesprochen. Und so fand eine Art Abwertung dieser Sprache auch für mich statt. Und ich habe das damals internalisiert und erst mit den Jahren gemerkt, welcher Reichtum dieser Sprache innewohnt und dass unabhängig von dem Wert, den Menschen von außen dieser Sprache beimessen, diese Sprache für mich sehr wertvoll ist und damit ein Teil meiner Persönlichkeit, meines Denkens, meiner Wahrnehmung. Und erst sehr viel später dann habe ich mich natürlich damit beschäftigt, warum wir welchen Sprachen welchen Wert beimessen, dass Bilingualität dann sehr anerkannt ist, wenn jemand von klein auf Deutsch und Englisch spricht oder Deutsch und Französisch oder Deutsch und Spanisch, aber die gleiche Anerkennung bekommt ein Kind nicht, wenn es fließend Arabisch sprechend und lesend und vielleicht sogar schreibend in der Grundschule eingeschult wird, dann wird diese Sprachkompetenz des Kindes in einer anderen Sprache als Defizit wahrgenommen, weil es nicht die deutsche Sprache ist, weil es nicht eine Privilegiensprache ist, die dieses Kind beherrscht. Und das sehen wir bis heute leider in den Debatten über Mehrsprachigkeit an Grundschulen und Schulen.
Kübra Gümüşay war und ist viel im Netz unterwegs. Sie schreibt aber auch für Zeitungen, sie hält Vorträge und zuletzt hat sie ein Buch geschrieben, Sprache und Sein. Frau Gümüşay, in diesem Buch stellen Sie zwei Gruppen vor von Menschen, die Benannten und die Unbenannten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann gehöre ich zu den Unbenannten, weil ich Teil der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft bin, und Sie zu den Benannten. Sie gelten als Deutsch-Türkin oder gleich als Türkin oder Frau mit Migrationshintergrund oder so. Also so ein bisschen so etwas wie Regel und Ausnahme. Ja, kann man das so verstehen?
Es geht darum, durch wessen Augen betrachten wir die Welt? Wer benennt was? Was wird nicht benannt? Wo gibt es Lücken in unserer Sprache? Welche Phänomene werden nicht beschrieben? Und ein schönes Beispiel für so linguistische Lücken ist aus den 60er Jahren in den USA, wo es keinen Begriff gab für sexuelle Belästigung. Also Sexual Harassment als Wort war nicht weit verbreitet. Die Wissenschaftlerin Miranda Fricke hat dann das untersucht und hat dann festgestellt, dass diese Lücke in der Sprache dazu führte, dass wenn eine Frau sexuelle Belästigung beispielsweise am Arbeitsplatz erlebt hat durch ihren Chef, kein Problembewusstsein bestand, weil entweder es war ein Flirt und damit okay, oder aber es musste eine Vergewaltigung stattfinden, damit ein Problembewusstsein geherrscht hat. Das hat dazu geführt, dass sich Betroffene nicht durch besser dagegen schützen konnten, nicht verbalisieren konnten, was sie erleben. Und das finde ich besonders interessant, der Täter war sich keinerlei Schuld bewusst. Erst mit dem Aufkommen des Begriffes gab es ein gesamtgesellschaftliches Verständnis davon, dass hier ein Problem existiert. Und man konnte dann dadurch mit dem Problem auch umgehen und es lösen.
Ja, ich glaube, die Perspektive der Sprecher ist wahrscheinlich wirklich so mit das Wichtigste, ne? Oder was wir auch öfter erleben, jetzt so in Form von Hörer-E-Mails oder Hörerbriefen. Neulich gerade wieder hatte jemand in einer Sendung gesagt, alter weißer Mann. Und dann schrieb ein empörter alter weißer Mann, wie gemein ist das denn? Ich bin zwar alt und weiß und Mann, aber ich bin doch trotzdem Feminist, Antirassist und so weiter.
Das finde ich sehr, sehr interessant, weil in dem Moment, in dem Menschen, die vorher nicht benannt worden sind, also Menschen, durch deren Augen wir auf die Welt geschaut haben, wenn nun dann sie plötzlich erleben, wie es ist, wenn auf sie geschaut wird, das heißt sie nicht als Individuum, als komplexes Wesen mit Ambiguität und Komplexität gesehen werden, sondern als Vertretender einer Kategorie, die negativ belegt ist mit sexistisch, konservativ, rassistisch etc. Sie erleben dann in dem Moment, wie es ist, sich immer wieder mit Klischees beschäftigen zu müssen und sie ablegen zu müssen und immer wieder gegen Vorurteile arbeiten zu müssen. ein Phänomen, was ja vielen Menschen in unserer Gesellschaft ein lebenslanger Begleiter war. Frauen kennen dies, ostdeutsche Personen kennen dies, Menschen mit Migrationshintergrund, schwarze Menschen kennen dies Problem.
Sie sind ja häufig befragt worden, Frau Gümüşler. Sie saßen ja auch schon in vielen Talkshows, schon in ganz jungen Jahren im Fernsehen. Zum Beispiel, wie denn eigentlich Islam und Feminismus zusammengehen oder welche Bedeutung das Kopftuch hat und all solche Fragen. Für wen haben Sie da eigentlich gesprochen?
Ich glaube, damals habe ich tatsächlich zu denjenigen gesprochen, durch deren Augen wir es gewohnt sind, auf die Welt zu schauen. Ich habe versucht zu übersetzen. Ich habe versucht, ihre Perspektive einzunehmen und ihnen meine Perspektive näher zu bringen. Und wenn man das viele Jahre macht, dann muss man sich vorstellen, wie so zwei Ufer. Und ich habe versucht, eine Brücke zu bauen. Und ich war dann so lange zwischen diesen Ufern unterwegs, dass ich irgendwann in der Mitte stehen blieb und weder die eine noch die andere Perspektive wirklich einnehmen konnte und vor allem verlernt hatte, meine eigene Perspektive einzunehmen. Die Emanzipation, die Befreiung sozusagen aus diesem ständigen Hin- und Herlaufen zwischen diesen auf dieser Brücke geschieht erst dann, wenn man lernt, selbstbewusst aus der eigenen Perspektive heraus die Welt zu betrachten. Und das kam bei mir erst sehr viel später.
Also nicht immer zu antworten als die Vertreterin der türkischen Gemeinschaft in Deutschland oder so etwas.
Häufig zum Beispiel in den Debatten damals ging es häufig darum, ist das Kopftuch jetzt unterdrückend oder nicht? Und ich war dann häufig diejenige, die eingeladen worden ist, um zu sagen, nee, das Kopftuch ist kein Symbol von Unterdrückung. Und ich fand aber diese Diskussion letztlich unsinnig, weil ich wollte ja nicht widersprechen denjenigen Menschen gegenüber, die gesagt haben, dass Frauen mit Kopftuch Unterdrückung erfahren, weil das stimmt auch. Wir sollten als Gesellschaft uns antrainieren und auch die Fähigkeit besitzen, zu verstehen und zu begreifen, dass die Welt komplex ist und verschiedene Wahrheiten gleichermaßen wahr sein können.
Ambiguitätstoleranz nennt das, glaube ich, der Profi. Mhm. Ganz schwere Übung. Über Sprache wird ja jetzt auch gerade in diesen Zeiten in Deutschland hier sehr viel diskutiert. Also sagt man, sie ist eine Schwarze, sagt man, sie ist eine schwarze Frau, sagt man Person of Color. Sage ich, liebe Hörer, sage ich, liebe Hörerinnen und Hörer oder sage ich, liebe HörerInnen, dass manchmal auch die Frage auftaucht, liebe Leute, ist eine Politik, die an die sozialen Verhältnisse geht, nicht vielleicht doch wichtiger als eine Sprachpolitik?
Durch eine gerechtere, freiere Sprache werden wir keine gerechtere, freiere Gesellschaft schaffen. Aber eine ungerechte Sprache steht einer solchen Gesellschaft im Weg. Von daher ist es eine Gleichzeitigkeit. Also man kann nicht erwarten, dass allein durch Gendern, allein durch den Versuch, eine gerechte Sprache zu sprechen, sich alles plötzlich ändert. Und gleichzeitig ist aber auch das wichtig, weil sie Menschen Perspektiven eröffnen kann. Es ist eine Gleichzeitigkeit. Die Gleichzeitigkeit ist die Antwort.
Denn ich meine, dass Sie dachten, das Türkische sei eine Sprache, die zu verlernen und nicht zu erlernen sei. Das hatte ja nicht sprachliche Gründe, sondern soziale oder politische. Mhm. Und ich habe manchmal, also ich arbeite mit Sprache, ich bemühe mich, ich mache auch Fehler. Ich habe aber manchmal auch die Sorge, dass wir mit diesen Debatten nochmal so eine eigene Blase schaffen inmitten einer ohnehin schon unglaublich privilegierten Schicht. Also dass wir ganz, ganz viele Menschen verlieren auch, die vielleicht an unserer Seite, die vielleicht auch an ihrer Seite stehen könnten in so einem Engagement für mehr Gleichberechtigung.
Ich verstehe diese Angst und ich glaube, sie rührt auch daher, dass diese Debatten auf sehr manchmal aufgeheizte Art und Weise geführt werden und wenig Fehlertoleranz besteht. Dabei, finde ich, müssen wir uns als lernende Gesellschaft auffassen, die Fehler machen muss, um aus ihnen zu lernen. Und mir geht es auch nicht darum, eine Liste an Wörtern vorzuschreiben, die jetzt Menschen bitte zu benutzen haben und diese anderen nicht. Das ist nachrangig. Es geht vielmehr darum, ein Bewusstsein für die Struktur zu schaffen und damit verantwortungsbewusst umzugehen.
Die Aktivistin und Journalistin Kübra Gümüşay wurde 1988 in Hamburg geboren. Ihr Großvater, habe ich gelesen, Frau Gümüşay, kam in den 70er Jahren schon aus der Türkei nach Deutschland. Heißt das, dass Ihre Eltern dann auch in Hamburg geboren sind?
Nee, tatsächlich nicht. Mein Vater kam in sehr jungen Jahren nach, weil die Familie erst nachgezogen ist. Und meine Mutter kam als Erwachsene nach Deutschland. Also unsere Generation ist die, die in Deutschland geboren ist.
Wie ging es denn bei Ihnen zu Hause zu? Sie haben vorhin schon erzählt, Sie waren zu fünft. Sind Sie die Älteste, könnte ich irgendwie so vermuten?
Ja, ich bin die Älteste und deshalb war mein Erleben von zu fünft sein halt sehr viel später. Also ich kenne auch ein Dasein als Einzelkind und mit zwei und dann am Ende zusammen mit drei Geschwistern. Und die beiden Nachzügler kamen halt sehr viel später. Von Ach daher so. Ich meine, man muss die fragen, wie es ist.
Mit fünf Geschwistern. Na, ich meinte es in so einem Sinne, so die ältere Schwester, die schon früh gelernt hat, Verantwortung zu übernehmen und auf die kleineren aufzupassen.
Ja, ich glaube schon, dass es so ist, dass die ältesten Kinder eine andere Rolle einnehmen. Also zumindest bei uns war das so, dass ich sehr ernst genommen worden bin in meiner Familie und meine Gedanken mit einbringen durfte und respektiert wurde als quasi Mitmensch. Und gegenüber meinen Geschwistern, da kommt dieses Lehrerinnen tatsächlich wieder ins Spiel und ich bin selber gerade verwundert, aber tatsächlich war das so, dass ich früher meinen Geschwistern auch Unterricht gegeben habe, damit sie es einfacher haben, habe ich ihnen dann Sachen beigebracht und wir hatten auch so eine kleine Tafel zu Hause und sie mussten sich dann alle hinsetzen und dann meinen Unterricht sich anhören. Also es hat mir schon große Freude bereitet, meinen Geschwistern Geschichten vorzulesen, ihnen Dinge, die ich gelernt habe, beizubringen. Das hat mir immer sehr große Freude bereitet.
Und sie sehen ja, wenn es also mit dem Schreiben nicht mehr so viel Spaß macht, Lehrerinnen werden dringend gesucht. Mir ist aufgefallen, Frau Gümisch, es gibt in Ihren Texten immer wieder so kleine Verweise auf Ihre Spiritualität. Sie beten auch regelmäßig und in Ihrem Buch hat mich so manches sogar an den Buddhismus erinnert. Sind Ihre Gebete so etwas wie Meditationen vielleicht?
Ja, also der Vergleich hilft natürlich, denjenigen, die mit Meditation vertraut sind, zu verstehen, was im islamischen Glauben diese fünf täglichen Gebete, was für eine Rolle sie einnehmen können. Von daher ist das etwas, was dabei hilft, Menschen, die vielleicht nicht gläubig sind, nachzuvollziehen, welche Funktion ein Gebet in seinem Tagesablauf einnehmen kann.
Ja. Welche Funktion hat es denn für Sie?
Sehr vielfältige. Also für mich unter anderem ist es ein Bewusstsein, Werden meiner Nichtigkeit, ein Bewusstwerden meiner Begrenztheit und ein bisschen auch loslassen. Und ich finde das sehr schön, immer wieder im Tagesablauf an so etwas erinnert zu werden und mich nochmal aus vielen Dingen rauszunehmen, weil wir natürlich sehr leicht uns selbst überhöhen können. Und gerade auch im aktivistischen Bereich, wenn man mit der Absicht herangeht, die Welt zu verändern.
Ob sie will oder nicht.
Ja, und eigentlich ist das ja so ein eklatanter Mangel an Demut, zu glauben, die Welt müsse sich verändern, weil man etwas gemacht hat. Und es gab Zeiten, da war ich wütend, weil die Welt sich nicht verändert hat, obwohl ich doch so viele Jahre schon Dinge erklärt habe und getan habe. Und da meinte meine Freundin zu mir, Kypra, das ist ein eklatanter Mangel an Demut. Und ich war wütend, weil eigentlich habe ich erwartet, dass sie mir beipflichtet. Aber eigentlich hatte sie recht und Gebete sind für mich deshalb, also sie gewinnen immer eine neue Bedeutung und je nachdem, wen sie fragen, werden sie eine andere Antwort bekommen.
Ist das etwas, was Sie von zu Hause auch mitgenommen gelernt haben? War das ein religiöses, ein spirituelles Elternhaus? Haben Sie gemeinsam gebetet?
Ja, tatsächlich. Also das gemeinsame Gebet hat bei uns zu Hause eine Rolle gespielt, spielt bis heute eine Rolle und Spiritualität auch immer, ja.
Sie sind aufgewachsen in Mümmelmannsberg. Das klingt für Auswärtige wahrscheinlich, ja, meine Kollegin hier lacht sich scheckig, lustig. Für uns Hamburger klingt es nicht so doll. Wir wissen nämlich, was das für ein Viertel ist, so eine Trabantenstadt, eine Hochhaussiedlung. Wie haben Sie sich da gefühlt als Kind? Ich meine, es war ja Ihre Umgebung. Hatten Sie so ein Gefühl von Selbstverständlichkeit oder auch schon von benannt werden als die andere?
Das war meine Grundschulzeit, weil wir danach etwas weitergezogen sind, aber immer noch in der gleichen Gegend gewohnt haben. Und wir haben auch nicht in der Hochhaussiedlung gewohnt, sondern so ein bisschen an der Grenze, wo ein bisschen mehr Grün war, ein bisschen mehr Natur. Aber alle meine Freundinnen waren dort. Von daher war das schon meine Welt. Aber für mich war das natürlich normal. Und dadurch, dass es meine Grundschulzeit war, ist man ja sehr damit beschäftigt, überhaupt die Welt zu erkunden. Und bei mir fing das erst tatsächlich in der Schulzeit an, als ich mich engagiert habe. Ich habe dann in Billstedt gewohnt und an einer Schule, die sozusagen in einem sozialen Brennpunkt war oder ist.
Also für Nicht-Hamburger, das ist auch ein Viertel von Hamburg, so in Hafennähe, Billstedt.
Und an meiner Schule vor allem durch das Engagement, wo ich dann mit anderen SchülervertreterInnen dann zu tun hatte, habe ich dann gemerkt, welche anderen Angebote an anderen Schulen existieren. Und ich bekam immer mehr ein Bewusstsein für Ungerechtigkeit, immer mehr ein Bewusstsein dafür, dass wir nicht alle die gleichen Lebenswelten teilen, dass wir nicht alle die gleichen Chancen haben, dass wir nicht alle die gleichen Möglichkeiten haben und auch zu erleben. Wir haben angefangen dreispurig, also in der 5. Klasse gab es 3 Klassen und am Ende waren wir eine sehr, sehr, sehr kleine Stufe. Und das sich zu vergegenwärtigen, wie viele über die Jahre alle quasi aussortiert worden sind. Und zwar gar nicht so sehr, weil diese häufig jungen Männer nicht klug waren, sondern weil sie immer mehr einem Klischee entsprochen haben, was ihnen auferlegt worden ist. Und es ist so sehr subtil, wenn man in den Augen eines Menschen sieht, dass er aufgibt, weil er nicht mehr erkannt wird, weil man in ihm nicht mehr ihn sieht und Menschen nur noch in ihm ein Stereotyp sehen. Und das waren sehr schmerzhafte Blicke, die natürlich ein Leben lang mit begleiten, weil ich und viele meiner Freundinnen, wir haben es ja trotz der Umstände geschafft und nicht wegen. Und wir werden dann häufig als Erfolgsgeschichten dann herumgereicht. Dabei sind wir Erfolge trotz einer Struktur und trotz der Umstände. Und meine Freundinnen und Freunde, die es nicht trotz geschafft haben, sind diejenigen, die ich mitnehme. Und durch deren Augen möchte ich, dass wir auf die Welt schauen und auf die Gesellschaft schauen.
Sie haben dann nach dem Abitur Politikwissenschaften studiert, also nicht Medizin und auch nicht Jura. Was wollten Sie denn damit werden?
Ja, tatsächlich wusste ich damals schon, dass ich journalistisch arbeiten möchte. Ich habe schon in der Schulzeit nämlich journalistisch gearbeitet, war Chefredakteurin eines Hamburger Jugendmagazins und wusste, dass mich Politik aber sehr bewegt. Aber ich wusste aber auch, dass ich nicht in einer Partei Politikerin werde und zu diesem klassischen Weg gehe. Nicht so sehr, weil es mich nicht gereizt hätte, sondern weil ich das Gefühl damals hatte, dass man muss dazu sagen, ich bin quasi auch eine Generation, die vom 11. September 2001 stark geprägt worden ist. Also ich habe 2007 Abi gemacht. Das heißt, meine Schuljahre waren stark geprägt von den Debatten um die Terroranschläge in New York und viel zum Thema Irak, Afghanistan. Das hat sehr dominiert damals die Debatten. Und ich hatte das Gefühl, dass als sichtbare Muslimin ich im Politikbetrieb lieber nicht mitmischen sollte als Figur, als Person. Ich wollte dann lieber kommentieren und lieber das beschreiben, was passiert. Und so habe ich mich deshalb damals für ein Politikstudium entschieden und wusste aber, dass mein Beruf das einer Journalistin sein wird.
Ja, wer sich in die Öffentlichkeit begibt, darf nicht nur mit Zuspruch rechnen. Das gilt auch und besonders für die digitale Öffentlichkeit. Kübra Gümüşay gehört zu denjenigen, die viel Zuspruch, aber auch viel Kritik erfährt und auch Anfeindungen, Hass und Drohungen. Wie leben Sie damit, Frau Gümüşay?
Ja, vor ein paar Tagen habe ich mir noch mal vor Augen geführt, dass ich über ein Drittel meines Lebens das erlebe und dass ich mich bis heute aber nicht dran gewöhnen konnte und gewöhnt habe und ich aber auch ehrlich gesagt mich nicht dran gewöhnen möchte, weil ich möchte nicht, dass mein Herz verroht aufgrund dessen, was passiert und letztlich geht es ja auch nicht um mich, sondern ich bin Projektionsfläche für Menschen und häufig hat dieser Hass und die Häme und die Hetze viel mehr mit den Menschen zu tun, die so handeln, als wie mit mir. Und deshalb kann ich mich, glaube ich, nie wirklich daran gewöhnen, Menschen so zu sehen und dieses Gesicht von Menschen zu erleben. Aber ich habe über die Jahre immer mehr es geschafft, zu verstehen, dass es da einen ganz großen Abstand gibt zwischen der Projektion auf mich und mir und dass es nicht so wehtun muss. Und das ist natürlich einerseits eine Belastung, andererseits aber auch, so sieht man Dinge, die anderen verborgen bleiben. Man erkennt Missstände in der Gesellschaft lange, bevor sie für alle sichtbar sind.
Das Besondere in Ihrem Fall ist ja, wenn ich das so sagen darf, dass Sie im Grunde genommen von allen Seiten angegriffen werden. Also von den Konservativen wie von den Linken, von den Feministinnen wie von den Musliminnen.
Ja, ich muss auch sagen, also wir erziehen ja auch einander zu einer solchen Herangehensweise an die Welt. Ja? Also wenn wir uns anschauen, wie die Architektur unserer digitalen Sphären aufgebaut ist, was belohnen wir? Was belohnen die Algorithmen? Was belohnen wir in der Politik und im Medienbereich mit Aufmerksamkeit? Wir belohnen das mit Aufmerksamkeit, was voller Häme und Schwarz-Weiß-Ideologien und einer absoluten Herangehensweise ist. Wir belohnen Polemik, wir belohnen Provokation mit Aufmerksamkeit und Empörung ist ein wichtiges Werkzeug. Und wenn das im analogen Bereich passiert, beispielsweise in einem Restaurant, wenn da jemand reinkommen würde und Menschen anpöbeln würde, würden wir komisch hinblicken und deutlich markieren, solches Verhalten wünschen wir nicht. Wir würden vielleicht sogar aufstehen, dazwischen gehen. Im digitalen Bereich passiert das nicht. Im digitalen Bereich wird jede Empörung, jeder Blick, jede Reaktion, jedes Dazwischengehen führt dazu, dass diese Person, die provoziert und pöbelt, immer mehr Aufmerksamkeit auf sich versammelt. Und weil wir leider Aufmerksamkeit mit Relevanz verwechseln, stehen wir heute in einer Gesellschaft, wo sehr viele Menschen sehr laut sind und als relevant gelten, die aber destruktive Positionen vertreten. Und dass ich dem ausgesetzt bin, ist ein Phänomen, ein Symptom dafür, dass alle Bevölkerungsschichten und alle Bevölkerungsgruppen von dieser Vertrollung der Gesellschaft betroffen sind.
Frau Gümüşay, Sie haben einen kleinen Sohn, 4 Jahre alt. Ihr Buch ist überhaupt nicht pöbelig. Sie suchen erkennbar auch so das Gemeinsame und Verbindende oder die Empathie. Sie versuchen, die Empathie füreinander zu stärken. Hat das vielleicht auch mit diesem kleinen Menschen in Ihrem Leben zu tun?
Ich war auch vorher so, also ein Mensch, der immer versucht hat, Brücken zu bauen. Und es ist nicht einfach in einer Gesellschaft, die in bestimmten Debatten sehr auseinanderzudriften droht und auch auseinandergedriftet ist, das muss man ja auch sagen. Aber ein Kind zu haben, hat natürlich mir nochmal viele Dinge vor Augen geführt, die ich normalisiert hatte, die aber nicht normal sind. Also ein Kind ist also für mich vor allem als ein Mensch, der sehr viel denkt und schreibt und spricht und sehr in dieser abstrakten Welt lebt, hat man ein kleines Wesen vor sich, das erstmal am Anfang natürlich keine Sprache versteht und nicht spricht, sondern staunend auf die Welt schaut und Gras betrachtet, Bäume betrachtet. Und für mich war das dann ein wunderschönes Herausreißen aus dieser abstrakten Welt, in der ich mich bewegt habe, und wieder zu staunen und die Augen zu öffnen und die Welt aufzusagen und aufzunehmen.
Apropos Brücken bauen, Frau Gümüşay, sprechen Sie denn auch mit, wenn Sie in Talkshows waren, sprechen Sie auch mit politischen Gegnern?
Ich denke, man kann mit allen Menschen sprechen. Die Frage ist nur, bietet man ihnen eine große Plattform, sodass sie eine sehr große Öffentlichkeit erreichen? Oder spricht man in geschlossenen Räumen mit ihnen und versucht, sie zu bewegen, sie von einer anderen Position zu überzeugen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um ihnen bestimmtes Wissen zu vermitteln und ihnen deutlich zu machen, weshalb ihr Verhalten vielleicht destruktiv oder menschenfeindlich ist? In der Öffentlichkeit, finde ich, ist es wichtig, dass wir nicht Menschen eine Plattform bieten, die einen Absolutheitsanspruch erheben, die extremistisches Gedankengut vertreten, die ein abgeschlossenes Weltbild haben. Weil diese Menschen in der Öffentlichkeit nicht einander zuhören, sich nicht öffnen für die Perspektiven der anderen, sondern lediglich diese Plattform dazu nutzen, ihre Perspektive in die Welt hinauszuschreien. Aber ich bin letztlich dafür, dass man mit allen Menschen sprechen sollte. Und
mal angenommen, die AfD würde Sie einladen, bei denen einen Vortrag zu halten.
Also wenn die AfD mich einladen würde und mal angenommen eine Lokalgruppe mich einladen würde und sagen würde, wir möchten uns mit Rassismus beschäftigen, wir möchten uns da zu dem Thema bilden, dann würde ich dort nicht primär AfD-Funktionäre sehen, sondern Menschen sehen, die Teil unserer Gesellschaft sind, die aber in einer Partei sind, die andere entmenschlicht, die Schaden anrichtet. Aber weil mein Ziel ja letztlich ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der diese Missstände nicht mehr existieren, kommen wir nicht umhin, mit Rassisten zu sprechen. Wir kommen nicht umhin, mit Sexisten zu sprechen. Kommen wir nicht umhin, mit Menschen zu sprechen, die menschenfeindliche Ideologien vertreten, um sie davon zu überzeugen, nicht mehr so zu sein. Ich bin aber dagegen, dass man diesen Menschen eine Plattform bietet. Ich bin dagegen, dass man ihre Ideologie unwidersprochen und ungefiltert einer breiten Menschenmasse präsentiert. Und das ist aber etwas, was wir über die Jahre leider getan haben.
Frau Gümüşay, am Anfang habe ich über unsere Gemeinsamkeiten, Frau, Hamburgerin und so weiter, und Unterschiede gesprochen. Was meinen Sie, welche Rolle hat das gespielt in unserem Gespräch?
Ich denke, die Gemeinsamkeiten haben eine Rolle gespielt, insofern, als dass sie mit verschiedenen Stadtteilen etwas anfangen konnten. Eine andere Gemeinsamkeit ist ja auch, dass wir Frauen sind. Das heißt, wir das Benanntsein in unterschiedlichen Kontexten kennen und vielleicht es auch gewohnt sind, Erfahrungen zu übersetzen in eine Sprache, in einen Diskurs, in der die eigenen Perspektiven nicht vertreten sind. Vielleicht hat das dazu geführt, dass mehr Empathie besteht. Und die Unterschiede natürlich haben dazu geführt, dass man versucht, die Perspektive der anderen Person zu verstehen und sie einzuordnen. Ich denke aber, dass sie nicht mit einem Absolutheitsanspruch in das Gespräch hineingegangen sind, sondern mit Perspektivbewusstsein. Das heißt, dem Bewusstsein dafür, dass sie mich nicht abschließend verstehen werden können, weil kein Mensch abschließend verstanden werden kann, dass dieses Gespräch nur ein Ausschnitt ist und morgen sich schon ändern kann, in 2 Jahren anders sein kann. Und aber auch jetzt nicht einen Menschen in Gänze ergründet, sondern nur einen Einblick in eine Facette bieten kann.
Kübra Gümüşay, ich danke Ihnen für die Zeit, für das Gespräch.
Vielen Dank für das Gespräch und die schönen Fragen. Dankeschön.